keine Frage, dass ich mich freue, hier zu sein. Immer wenn ich gefragt werde, ob ich hier bei euch predigen will, dann habe ich eine Chance, mich viele Stunden vorzubereiten. Ich bin ja sonst arbeitslos und ihr seht ja, das geht auch mit mir sonst nicht so richtig rund. Und wenn ich dann denke, meine Zeit, jetzt habe ich für jeden eine halbe Stunde mich vorbereitet hier und dann hoffe ich, dass Gott euch was zu sagen hat. Nicht, weil ich hier was Tolles vorbereitet habe, sondern weil er es ist, der redet. Und das ist meine Bitte. Ja, Herr, bewahre mich vor meinen eigenen Worten. Rede du. Wir haben eben gehört, dass dir die Ehre gebührt. Amen. Ich werde ein wenig ausholen und vieles, was ich sagen werde, wird auch einigen von euch gut bekannt sein. Ich hoffe, dass trotzdem keiner einschlafen wird. Gott schuf den Menschen als sein Abbild und Gegenüber. Das wird auf den ersten Seiten der Bibel eindrücklich erzählt. Und er schuf ihn, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das war seine ursprüngliche Lebensbestimmung. Aber die ersten Menschen und alle Generationen nach ihnen haben sich entschieden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, heute ein ja sehr wertgeschätzter Begriff, selbstbestimmtes Leben, in der Individualität gepflegt wird und oft wie ein Gott verehrt wird. Was auf der einen Seite so toll klingt, wie menschlich, wie wertschätzend, ist in Wirklichkeit doch nichts anderes als ein Pakt mit dem Versucher, der den ersten Menschen Gottgleichheit versprach, sie des Paradieses beraubte und in die Hölle stürzte. Seitdem leben Menschen in der Abwesenheit Gottes. Aber selbst dort besteht bei sehr vielen noch die Sehnsucht nach dem Guten und der Ewigkeit in ihren Herzen. So sind denn auch viele von ihnen ein Leben lang auf der Suche. Vielleicht nicht ganz bewusst nach Gott, aber auf der Suche nach einem Ort der Zugehörigkeit, ein Ort, wo sie leben können. Vielleicht ist es tatsächlich auch die Suche nach dem verlorenen Paradies. Aber ein Paradies ohne Gott gibt es nicht. Menschen haben oft versucht, ihren Zeitgenossen, ihren Untertanen Paradiese anzubieten. Aber das ist nicht gelungen. Wenn ich zwei davon, die uns ja allen betraut sind, aus dem 20. Jahrhundert benennen darf, einmal das kommunistische unter Lenin, Stalin und Co. oder auch das unter dem größten Führer aller Zeiten, unserem Adolf Hitler. Sie alle wurden zu Straflagern, sie wurden zu Gefängnissen, sie wurden zu Folterzellen. Jeder, der widersprach, der Zweifel äußerte, wurde hart bestraft. Aber wir sollten nicht so sehr arrogant zurückblicken auf diese Zeit. Auch in den Lagern der Aufklärung und des humanistischen Idealismus wehte oft genug der Geist der Verwesung. Nicht umsonst sind so viele verzweifelt gewesen. Die Selbstmordrate unter Künstlern, Literaten und so weiter ist ungewöhnlich hoch. Ich habe mal ein klein wenig recherchiert, zwei sind mir sofort eingefallen, Ernest Hemingway. Wer jemals gelesen hat, der alte Mann und das Wehr, der weiß vielleicht auch, warum er diesen letzten verzweifelten Ausweg, der ja gar keiner war, gewählt hat. Oder auch Stefan Zweig, ein Jude, der immer noch hoffte auf ein humanes Deutschland. Nein, er war, glaube ich, Österreicher, aber trotzdem. Und dann kommen die ganzen, die von denen ich so mitballen, ich bin ja nie ein Musikfan gewesen wie andere, aber ich erinnere mich an ganz große Namen, ich sag mal Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Elvis Presley und Co. Ja, wie alt sind sie geworden? Hendrix habe ich mal nachgesehen, 28, Kurt Cobain 27, Elvis Presley 42 und dann Michael Jackson hat es auf unglaubliche 51 Jahre gebracht. Sie alle verzehrten sich, sie wurden aufgefressen von dem, was sie bewegte, was sie innerlich vorangetrieben hat, die Leidenschaft und all das. Seit wir Menschen uns von Gott emanzipiert haben, leben wir mit dieser einen Spannung, das Gute zu wollen und es doch nicht zu vollbringen. Wir leben mit dieser Unfähigkeit und diese Spannung kann dann ja sehr wohl zu Verzweiflung führen. Und mancher sucht dann halt irgendeinen Ausweg. Es ist schon mehrere Jahrzehnte her, da habe ich mal ein Gedicht gefunden. Es wurde damals noch Heinrich Heine zugeschrieben. Inzwischen ist es im Internet zu finden. Und Kritiker dieses Dichtes, unter anderem eine Heinrich-Heine-Stiftung, bestreitet das sehr heftig. Ich kann das natürlich überhaupt nicht begründen, aber letztlich ist es auch unwichtig, ob es von ihm ist oder nicht. Aber ich lese mal nur eine dieser vier Strophen. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich kniee nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Also sagt keiner, vergib mir, dass ich Leute umgebracht hatte. Vergib mir meine Lieder. Und in den nächsten drei Strophen wird das noch etwas ausgeführt. Auch der Apostel Paulus beschreibt diese Spannung sehr gut im Römerbrief, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, in den Kapitel 6 und 7, dann bis hin zu 8. Aber er zeigt auch einen Ausweg auf. Und das unterscheidet ihn. Und diesen Ausweg aus dem Konflikt, den lesen wir in Römer 8. In den ersten beiden Sätzen, ich verkürze etwas. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil sie ein anderes Leben führen. Sie führen nicht mehr das alte, selbstbestimmte Leben, sondern ein neues, vom Geist Gott bewegtes. Wenn vielleicht hier und da auch mit Brüchen. Die Juden als das auserwählte Volk Gottes lebten und litten zu allen Zeiten unter der Forderung dieses mosaischen Gesetzes, das so gut ist. Streitet auch Paulus nicht, dass sie allerdings nicht befähigte, dieses Gesetz zu halten. Sie hatten nicht die Kraft dazu. Darum, so sagt Paulus, gibt es jetzt ein neues Gesetz. Er nennt es das Gesetz des Lebensgeistes, haben wir eben gelesen. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus macht uns frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich finde, das Gesetz des Lebensgeistes, ich habe mich ein bisschen an diesem Wort Gesetz in diesem Zusammenhang gestoßen, denn der Geist Gottes befähigt auf ganz andere Weise zu halten, als das ein willensstarker Jude tat, der, wie Paulus sagte, ich habe das ganze Gesetz immer gehalten. Wer kann das schon von uns behaupten? Nein, es ist das Gesetz der Liebe und zu der Liebe passt das Wort Gesetz nicht mehr. Ein Leben in Wahrheit, Gerechtigkeit, Treue und Liebe. Wird das alte Leben beschrieben als ein Zwang, den natürlichen Trieben zu folgen, den Begierden, denen der Mensch sich selbst ausgesetzt sieht, so zeichnet sich das Neue durch eine neue Triebkraft aus. Auch das beschreibt Paulus einige Sätze später in Satz 14 im gleichen Kapitel. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes leitet, heißt es manchmal. Dieses neue Leben führt in eine neue Beziehung zu Gott und erneuert gescheiterte Beziehungen der Menschen untereinander. War die Basis des alten Gesetzes der menschliche Wille, Gottes Gebote zu befolgen, wie gesagt, wenn auch mit Brüchen und Verletzungen, so ist das neue Gesetz doch ganz anders. Und jetzt müsste ich an dieser Stelle eigentlich das ganze 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief lesen. Ich finde, nirgends wird brillanter beschrieben, was diese gottgewirkte Liebe tut, ohne große menschliche Anstrengung. Sie ermöglicht Nächstenliebe, Treue, Wahrheit, Gerechtigkeit und vieles andere mehr. Nun muss man sagen, lebten ja, solange es Christen gibt, das war damals schon in Jerusalem, das trifft für das ganze Römische Reich zu, aber auch in allen folgenden Generationen war es so, dass die wahren Christen in einer Minderheit lebten. Sie lebten als Fremde in den Ländern, in denen sie geboren sind und vielleicht auch sagten, das ist meine Heimat. Sie lebten unter anderen Gesetzen, ohne noch länger sozusagen angewiesen zu sein oder auch gezwungen worden zu sein, sich diesen Regeln zu unterwerfen. Ich möchte das noch jetzt etwas ausführen und von der Sehnsucht des Menschen nach Gott sprechen. Vor allen Dingen in den Psalmen finden wir einige Bibelstellen, die davon sprechen, von dieser Sehnsucht nach Gott. Und diese Sehnsucht nach Gott, ich sage das mal, haftet auf vielen Lobpreisliedern an, die ja heute sehr emotional, die meisten sind sehr emotional, aber es ist schon so rauszuhören, rauszuspüren, ja, ich möchte wirklich zu Gott, ich möchte ihn ehren, ich möchte, jawohl. So ist denn auch die Geschichte des Volkes Israel und auch der christlichen Kirchen voller Beispiele von Männern und Frauen, die kein anderes Sehnsuchtsziel kannten, als diese Gemeinschaft mit Christus, mit Gott und im Dienst ihres Gottes. Und jetzt habe ich etwas versucht, bei dem man mir sozusagen verzeihen mag, dass das nicht ganz gelingen wird, das weiß ich schon, aber ich versuche wenigstens Linien aufzuzeigen und beginne noch einmal mit den Christen in den ersten 3 Jahrhunderten im römischen Weltreich, als sie Verfolgte waren, weil sie den Kaiserkult nicht mitmachten. Und im 4. Jahrhundert genossen sie dann Religionsfreiheit. Sie konnten leben, ihren Glauben leben, waren frei. Und das Interessante ist, dass in diesen ersten 3 Jahrhunderten, in denen die Christen so verfolgt wurden, dennoch immer mehr Menschen Christen wurden. Überall entstanden Gemeinden. Man kann sagen, dass bis zum Ende dieses 3. Jahrhunderts praktisch das ganze Mittelmeer und dann bis nach an den Oberlauf des Nils hinein und Arabien hinein und so weiter christliche Gemeinden entstanden waren. Und dann passierte etwas ab dem 4., 5. Jahrhundert. Die Christen waren meist fleißige Leute, sie waren ehrlich, sie genossen, wie soll ich sagen, auch Vertrauen von Menschen. Und viele von ihnen wurden wohlhabend und führten ein angenehmes Leben. Und dann kam eine neue Sichtweise auf und sie sagte, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir Christen sozusagen verurteilt sind. Das ist doch nicht das Ziel unseres Lebens, hier in dieser Freiheit zu leben und es uns gut gehen zu lassen. Und es wurden die ersten Gemeinschaften gebildet, sogenannte Orden. Einer der ersten war der Benediktinerorden, benannt nach einem Benedikt von Nursia. Er ist 480 geboren worden. Und dieser Benediktinerorden war ein missionarischer Orden. Er war ein Predigerorden. Diese Leute zogen aus und überall und verkündigten das Evangelium. Ich weiß nicht, ob sie sogar schon bis nach Irland kamen, aber dort wurden viele Christen, sie gehörten dann natürlich in der Regel auch der katholischen Kirche an, aber die irischen Christen, vor allen Dingen ein sogenannter Patrick, missionierte dann Schottland und andere wieder zogen weiter bis nach später dann bis nach Norwegen und nach Osteuropa, nach Pommern und so weiter. Sie sagten, ja, sie schlossen sich zusammen und sie lebten ein Leben in Gehorsam und in Armut. Und dann ereignete sich wieder das, was sozusagen fast schon naturbedingt ist. Viele Klöster wurden reich und satt. Und dann gab es die Ersten, die zweifelten daran, dass das unsere Bestimmung sein kann. Ich nenne hier zwei Namen aus dem Ende 13., Anfang 14. Jahrhundert. Einmal Franz von Assisi, und also der ja bekanntlich in Oberitalien lebte, und Petrus Valdus, der in Südfrankreich, so an, ich weiß nicht, ob es Lyon stammte, jedenfalls aus dieser Gegend. Und sie waren Kinder reicher Eltern und verzichten auf ihr Erbe und lebten in Armut und verkündigten das Evangelium und so weiter. Später folgten dann Wycliffe, Johann Hus, der es wagte, auf Tschechisch zu predigen in Prag statt auf Latein. Das war ja eine Pflicht für ihn als katholischer Priester. Von Luther brauche ich hier nicht groß zu reden. Und sie alle trieb diese Frage um, wer ist eigentlich Gott, wie kann ich ihm dienen? Und bei Luther war es noch etwas versöhnlicher, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich eigentlich noch alles tun, bis er dann begriff, ich muss nichts tun? Jesus hat alles getan. Die Gnade ist es, die mich rettet. Und dann passierte wieder etwas. Luther hat sehr viel erreicht, auch politisch, und er wurde zur Kultfigur. Das Luthertum ersetzte den biblischen Glauben. Nicht sofort, nicht in einer Generation, aber über Generationen hinweg. Und irgendwann wurde er dann zu einem Star sozusagen in den evangelischen Kirchen, was er wahrscheinlich nie gewollt hat. Das Luthertum wurde zur Institution und verlor ihren missionarischen Drang. Dann folgten die Renaissance und die Aufklärung, in der man sich sozusagen der Antike wieder erinnerte. Renaissance heißt ja Wiedergeburt. Die Antike mit ihrem Kult, aber auch das alte Rom erlangte zu neuem Ansehen. Gleichzeitig war es der Beginn der Aufklärung, wo man sagte, ja, der Mensch muss vernünftig sein, er kann mit seinen Sinnen, kann er alles erklären, erreichen. Und dann passierte etwas in den satten Kirchen, man möge mir diesen Begriff verzeihen. Die Theologie wurde wissenschaftlich. Die Theologen, die Ausgebildeten, erhoben den Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Aber wenn wir von Gott reden, kann das nie wissenschaftlich sein, weil wir über Gott nicht verfügen können. Ich habe früher mal Physik unterrichtet. Wenn dann irgendein Schüler sagt, Herr Keller, das glaube ich nicht, dann sagt, komm her, hier gibt es eine Versuchsanlage, du darfst selber messen, du darfst selber alles bedienen und du darfst auch selber alles ausrechnen und dann kannst du uns erklären, was nicht stimmt. Das war wunderbar einfach. Physik ist das einfachste Fach, was es gibt. Nicht so, wenn ich über Gott rede. Ich kann Gott nicht vorführen. Wir können ihn wohl suchen. Ja, die Bibel wurde übersetzt in die jeweiligen Landessprachen und viele, viele Missionare gründeten Schulen, damit die Menschen lesen konnten. Die Bibel in ihrer Sprache, sie begründeten Hochschulen. Die älteste amerikanische Universität, nämlich Harvard, ist benannt nach John Harvard, einem Theologen. Ich glaube, 1636 wurde die gegründet. Es war ein Theologe, ein gebildeter Mann, ich weiß nicht, ob er Pfarrer war jedenfalls. Er hatte eine umfangreiche Bibliothek, die er einem College schenkte und dann sagten die, jetzt machen wir eine Uni daraus und die heißt dann Harvard-Universität und hat bis heute einen unglaublich großen Ruf. Und diese christlichen Schulen und Hochschulen haben über Jahrhunderte einen großen Ruf gehabt. Aber Theologie kann nicht wissenschaftlich sein. Und Mitte des 20. Jahrhunderts begannen die Völker dieser Welt, die Missionare, die aus England, USA, Deutschland, wo immer herkamen, nach Hause zu schicken. Die brauchen wir nicht. Mit der Begründung, ihr bringt uns eine kulturelle Überfremdung. Ich halte das zwar nur ein Scheinargument, aber dann können wir sehen, es gab neue Erweckungsbewegungen, ohne dass irgendein westlicher Missionar da war. Ich erinnere mich an die 60er Jahre in Indonesien, später Korea, China, trotz der Repression bis heute. Afrika. Und immer wieder lesen wir von muslimischen Ländern, wo viele zum Glauben kommen, obwohl das, ich sag mal, äußerst riskant ist, das überhaupt zu sagen. Gott baut sein Reich, der braucht uns nicht. Aber wenn wir von Gott reden, wenn ich von Gott rede, dann ist er letztlich ein verborgener Gott, weil ich ihn nicht vorführen kann. Und es ist noch immer ein Gott, wenn wir ihn manchmal auch nur ahnen könnten, erschüttert sein würden, vielleicht auch ähnlich wie es, wie wir in 2. Mose 33 lesen, wo es heißt, Mose sagte zu Gott, lass mich dein Angesicht sehen. Aber das ging nicht. Dann antwortet ihm Gott, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Mir fiel hier auch Jesaja ein, der ja einen Auftrag bekam und später heißt es dann in Kapitel 6, dass er die Herrlichkeit Gottes sah und er war zutiefst erschüttert und rief aus, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Von Natur aus können wir die heilige Gegenwart Gottes nicht ertragen. Es würde uns umbringen. Es würde uns ähnlich belasten wie die Propheten. Denn Gott ist kein Kuscheltier, das man beliebig in den Arm nehmen, sich dabei wohlfühlen und danach wieder weglegen kann. Wo Gott Menschen begegnete, da waren sie umgeben von einer, und da war er umgeben von einer Herrlichkeit. Sie haben ihn ja nie selber gesehen. Sie haben nur seine Herrlichkeit gesehen. Wenn wir mal die Anfänge der prophetischen Bücher lesen, angefangen von Jesaja bis Micha, oder, dann finden wir dort immer wieder den gleichen Text, das Wort des Herrn erging an Jesaja, Jeremia, Amos, Sacharja. Das Wort des Herrn erging, was immer das heißen mag. Ich habe versucht, mir was vorzustellen, bin dazu keinem wirklich guten Ergebnis gekommen. Und wir wissen von Mose, als er den Auftrag hielt, du geh du zum Pharao und sage, er soll mein Volk gehen lassen, hat er gesagt, mache ich nicht. Der hat sich gesträubt, hat immer wieder Ausreden gefunden und wenn den Text muss man so lesen, dann kann man so ein bisschen raus und auf einmal spüre ich, da wurde Gott sauer und sagte, was willst du, ich gebe dir den Aaron noch mit, du gehst jetzt. Ich habe auch mal bei Jeremia gelesen, 20,7 steht das, dem ist es ja richtig schlecht gegangen. Wer mal das Buch Jeremia liest, der kann sehen, wie es einem Propheten erging. Da heißt es, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden. Jeremia wäre lieber kein Prophet gewesen. Es bedeutete nämlich Leiden, Leiden, Leiden. Das war nicht bei allen gleich dramatisch, aber bei ihm war es schon schlimm. Jesaja dagegen sagte, als er gefragt wurde, wen soll ich senden, sagte er, ich mache das wohl, hier bin ich, sende mich. Das klingt jetzt ein bisschen salopp, entschuldigt das bitte. Aber sie alle wussten, dass sie Gott niemandem vorführen und präsentieren konnten. Und Da gab es sogar einen, der hat versucht, ich will ganz weit weg. Ich will nicht nach Nineveh, bloß nicht nach Nineveh. Wenn ich das sage, die Leute veräppeln mich, die verspotten mich. Und, ja, ich kann das verstehen. Ich rede von einem verborgenen Gott. Und wenn Gott sich nicht offenbart, dann nützt kein Reden etwas. Aber das dürfen wir trotzdem jagen. Auch wenn es einen verborgenen Gott gibt, jeder ehrlich suchende Mensch wird ihn finden. Ich habe das hier schon mal erzählt. Ich war 16, war ja konfirmiert worden, war auch eigentlich kirchlich sozialisiert, aber ich dachte, wenn es Gott gibt, ich kenne ihn nicht. Und fing dann an zu beten, wenn es dich gibt, lass mich dich finden. Ich komme zu dem sehenden und sichtbaren Gott. Wir können Gott nicht sehen, aber er sieht uns. Und dank Jesus dürfen wir auch in eine gewisse Gegenwart Gottes treten. Wir müssen nicht mehr leben mit der Angst, mache ich alles richtig? Muss ich ständig aufpassen, dass ich keinen Fehler mache? Und dennoch, wer seine eigene Sündhaftigkeit erkennt, wird von der Heiligkeit Gottes immer wieder erschrecken oder auch immer wieder fasziniert sein. Es ist interessant, in 2. Mose 20 finden wir das erste Mal, dass dem Volk Israel die Gebote vorgestellt werden durch Mose. Und sie hören diese Gebote und sind erschüttert und von der Demonstration Gottes. Und dann sagen sie zu dem Mose, in 2. Mose 20 steht das, als das ganze Volk den Rauch, die Flammen wahrnahm, sowie den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg, zitterte es und stand von fern und sprach zu Mose, rede du mit uns. Und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssten wir sterben. Gott möchte, dass wir reden. Und Jesus sagte, betet Vater unser. Das ist der große Unterschied. Diese Menschen sahen nicht einmal Gott, sie sahen nur etwas von der Demonstration Gottes. Und sie fürchteten sich. Die Suche nach Gott ist etwas anders, als wenn man so ein, ich weiß nicht, Kinder Ostereier suchen oder wenn man Schlüssel verloren hat. Es geht um mehr. Und jeder, der anfängt zu ahnen, wen suche ich da eigentlich, wird wissen, wenn ich diesen gefunden habe, wird es mein Leben verändern. Manche Lieder, die hier gesungen werden, drücken diese Sehnsucht aus. Manchmal klingen sie etwas sehr emotional, da wird das Seelische meines Empfindens manchmal zu viel, das Geistliche zu wenig betont, aber das ist mehr mir geschuldet, schätze ich, als denen, die diese Texte geschrieben haben. Ich habe einen jetzt mal hier zitiert von Martin Pepper, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Darum singe ich nur dies eine Wort. Zu dir, Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, o Herr. Lobpreislieder sind keine Erfindung von Freikirchen und des 20. Jahrhunderts. Es gibt ganz alte, großer Gott, wir loben dich, ist mehr als 1500 Jahre alt. War zwar ursprünglich in Latein gesungen und im 18. Jahrhundert hat das ein Priester ins Deutsche übersetzt. Es ist ein sehr wunderbares Lied, ich hatte glaube ich 11 Strophen und so viel. In vielen Liedernbüchern sind nur 5 oder 6, aber sie alle sprechen davon, großer Gott, wir loben, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Ich habe viele Jahre in Mülheim an der Ruhr gewohnt. Dort hatte sehr lange ein Dichter gelebt, der aber auch so ein guter Theologe war und vielen Menschen Gutes getan hat, nämlich Gerhard Ter Stegen. Er hat ein Lied geschrieben, das zu meinen Lieblingsliedern gehört. Ich lese die erste Strophe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Jetzt habe ich in neuen Vertonungen und Fassungen gefunden, da haben einige dieses so Anstößige rausgenommen. Diese zweite Zeile nehme ich, ich gebe mich hin dem freien Triebe, womit ich Wurm geliebet ward. Das kann man doch dir nicht zumatten, dich als Wurm zu empfinden, oder? Das ist dann umgedichtet, ich gebe mich hin dem freien Triebe, womit auch ich geliebet ward. Ich habe das immer problemlos singen können, denn wenn ich wirklich in diese Nähe Gottes, in diesen Glanz, dann komme ich mir echt vor. Ich fühle mich nicht zu schade, mich dann als Wurm zu sehen, wie der Gerd Testigen das getan hat. Also ich finde, Verbeugung muss man nicht machen vor dem Zeitgeist. Wer Loblieder singt, sollte achten auf das, was er singt. Es ist etwas, die Melodie lädt oft ein, weil sie sehr oft gute Melodien, getragene, emotionale, mitzusingen, ohne auf den Text zu achten. Als ich noch Student war, war ich mit einigen anderen Studenten mal in Österreich. Wir haben da so eine Art Sommerfreizeit gemacht. Und da war auch jemand mit, den hatte irgendjemand an, der war aber gar kein Christ. Und ich weiß noch, dass wir hatten dann ein Lied auf Englisch gesungen und das hat er fleißig mitgesungen. Da sagen wir, jetzt singen wir das mal auf Deutsch. Nee, auf Deutsch singe ich das nicht mit. Also da war dann der Text, da muss ich mich doch ein bisschen zu distanzieren. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Ich mache das jetzt sehr kurz. Manche waren zum Glauben gekommen, verheimlichten ihn aber aus Furcht vor den Repressalien. So wird in Johannes 12 berichtet. Da heißt es, sie wagten ihren Glauben nicht zu bekennen aus Furcht vor den Pharisäern. Und ich lese dann, diesen Leuten sagt Jesus in 45, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ein ganzes Drittel des Johannesevangeliums wird eingenommen von den Reden, die Jesus hält, um nur den Jüngern zu zeigen, wer er ist, wer sie sind und wer der Vater ist. Kapitel 12 bis 17. Kapitel 15, Weinstock und Reden, Kapitel 16, Kapitel 17, hohepriesterliche Gebet, Kapitel 12 ist, glaube ich, Abendmahl. Ihr könnt das mal durchgehen. Und dann kommt er zu dieser Aussage, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Diese Aussage war die Antwort. Philippus hatte Jesus gebeten, zeige uns doch den Vater. Und dann sagt Philippus, ich sage jetzt mal, meine 3 Jahre bist du mit mir unterwegs und du weißt noch immer nicht, dass ich es bin. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Zum Schluss noch eins, was ein bisschen zu Weihnachten passt. Im Lukas-Evangelium lesen wir im 2. Kapitel von einem Mann, der Simeon hieß, ein alter Mann. Er war in den Tempel gekommen, da heißt es, aufgrund der Leitung durch den Heiligen Geist. Und er sah dort den neugeborenen Jesus auf den Armen wahrscheinlich der Mutter. Es wurde in den Tempel gebracht, weil es, wie es Vorschrift war, für einen neugeborenen Juden. Und dann sieht er diesen und erkennt, das ist der Erlöser Israels, der Erlöser der ganzen Menschheit. Und dann sagt er, nun kann ich in Ruhe sterben, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Den Heiland Israels, den Heiland Gottes. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich bin lange gewesen, unterwegs gewesen, bin es vielleicht immer noch, auf der Suche nach einem Ort der Zugehörigkeit und habe jetzt für mich sozusagen, will nicht sagen, zu einem Ergebnis kommen, aber auf dieser Erde gibt es vielleicht gar nicht den von mir erträumten Ort der Zugehörigkeit als Sehnsuchtsort. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, befindet sich auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Das ist das Ziel. Das hoffe ich, ist auch euer Ziel.